Also meine erste Behauptung ist eine doppelte, nämlich der Ausdruck Entwicklungsländer ist überhaupt schon eine Irreführung, eine ideologische Worthülse, wie wenn da Nationen noch eine Entwicklung vor sich hätten, die immer nur nicht vorankommt. Die Wahrheit ist, diese Länder sind entwickelt, die sind durch Kapital, durch Kredit, durch politische Betreuung in den Zustand versetzt, in dem sie sich befinden. Und das ist ein fertiger Entwicklungszustand. Sie sind, mal das Schlagwort ist ja gegenwärtig durchaus unterwegs, eigentlich eine fertige Welt von Failing States mitten im globalisierten Kapitalismus. Also was sind das eigentlich? Was heißt das Failing State? Da muss man vielleicht dazu mal was ausführen, damit klar ist, was das eigentlich für Gebilde sind. Also negativ kann man sagen, das sind keine sich selbst erhaltenden politischen Gewalten, die da über eine von ihnen kommandierte, staatstragende Gesellschaft verfügen. Sie sind zwar der Form nach souverän, auch mit allem ausgestattet, was formell so einen heutigen Staat ausmacht, aber der positive Staatszusammenhang, das, was so eine, was heute ordentliche, reiche, demokratische Nation ausmacht, was da als das Vorbild für solche Staaten gilt, an denen sie gemessen werden, das alles fällt dort anders aus, eigentlich destruktiv und zerstörerisch im Hinblick auf Ordnung und Staatsmittel. Also die haben eine Geldwirtschaft, aber ohne eigenen nationalen Reichtum. Die haben einen Staatshaushalt, alles wird verbucht, ordentlich in staatshaushaltsmäßig, wie es sich gehört. Aber eigentlich wachsen in diesen Staatshaushalten hauptsächlich die Schulden im fremden Geld. Also mit so einem Haushalt sind sie eingemeindet ins internationale Kreditsystem. Und sie haben Gesellschaften, also sie herrschen über Gesellschaften, in denen gibt es Reichtum, aber eigentlich nur in ganz begrenztem Umkreis. Und daneben und vor allem gibt es lauter unproduktives Elend. Das ist nicht mehr natürlich. Da schlagen nicht mehr wie in alten Zeiten die Nichtbeherrschung der Natur, Regen, Dürre und so weiter zu, sondern das ist eigentlich auch bekannt. Dieses Elend ist produziert durch Landvertreibung, durch Enteignung und dem Ergebnis, dass sich die Massen halt hauptsächlich entweder depraviert auf dem Land herumtreiben oder die Slums bevölkern. Das ist also modernes, produziertes Elend. Die haben einen Staatsapparat mit allem, was dazugehört, vom Präsidenten bis zum Polizisten. Aber es ist bekannt, dass die immerzu mehr in Form von Willkür, vom auch Privatzugriff der mehr oder weniger hochgestellten Figuren auf den Reichtum in diesen Ländern gekennzeichnet ist. Sie haben eine Regierung, von der bekannt ist, dass die eigentlich ungefestigt, laufend bestritten ist und ständig nur mit Gewalt, mit mehr oder weniger Gewalt aufrechterhalten wird. Also Wahlen enden dort bekanntlich nicht selten oder sogar öfters in Bürgerkriegen. Und sie haben ein Staatsvolk, auch das wird als solches gehandelt und behandelt, das also nicht mehr in seinen alten, wenn man so will, natürlich vorgegebenen oder erscheinenden Stammesverhältnissen befangen ist. sondern unter einer nationalen Herrschaft mit Führern und so weiter, aber unbefriedet rumläuft, ständig auf dem Sprung zu völkischen, stämmischen Metzeleien. Das ist ja bekannt. Und ein Militär, das degeneriert, laufend zum Gewaltapparat konkurrierender Machtfiguren und hat Übergänge zum Bandenwesen und zum Warlords- und Clanwesen. Das ist die, wenn man so will, negative Kennzeichnung. Staatsgebilde mit allen Insignien eines Staats, aber ohne deren konstruktives Funktionieren, also auch ohne, dass sie sich über diesen Staatszusammenhang selber erhalten. Sind also keine von sich aus lebensfähigen Staatsgebilde. Zerfallen oder verfallen deswegen auch öfter in ziemliche Gewaltorgien. Stellt sich also zweitens die Frage, wie existieren sie dann eigentlich? Wodurch sind sie denn dann überhaupt lebensfähig? Es ist auch kein Geheimnis, lebensfähig sind sie eigentlich bloß durch auswärtige Mittel. Also durch auswärtigen Kredit, durch auswärtige Gewaltmittel und durch auswärtiges Geschäft, das mit ihnen betrieben wird. Also sind sie aber auch existent und lebensfähig dann für auswärtige wirtschaftliche und politische Interessen. Aber das in Gestalt von Staaten eben mit eigenen Machthabern, mit einer eigenen Staatlichkeit und mit Machthabern, die eben aus dieser Abhängigkeit, aus diesem Angewiesensein auf auswärtige Mittel, auf Kredit, auswärtiges Geschäft, auswärtige Gewaltmittel, das zu machen versuchen, was politische Führer immer machen, nämlich unter den gegebenen Umständen ihre Macht voranzubringen. Also soweit mal, ist jedes Urteil über deren Staatszustand und über die Aufführungsweisen der politischen Figuren wie auch des einfachen Volks. Alle Klagen über Verschuldung, Armut und Korruption sind eigentlich von daher auch Urteile über die Leistungen der Subjekte der auswärtigen Adressen, die für den Fortschritt, für die Existenz dieser Länder in der heutigen Welt überhaupt eigentlich verantwortlich, eigentlich die nicht bevollmächtigt im ideellen Sinn, sondern bevollmächtigt im materiellen Sinn sind. Und diese und eben den Fortschritt dieser Länder eigentlich zu verantworten haben, wenn man mal diese moralische Kategorie benutzen will. Und diese Fortschritte sind ja ziemlich verheerend. So eigentlich diese paar Jahrzehnte Weltmarktkarriere und Entwicklungspolitik haben gereicht, um eben massenhaft Länder, und an denen will ich das jetzt exemplarisch mal ausführen, an diesem Extrem von Ländern, die heißen auch schon diese hochverschuldeten armen Länder, HIPS, der Terminus technicus, der sich da eingebürgert hat seit diesen Schuldenerlassbeschlüssen, weiß das ja jeder. Also Länder mit einer überschuldeten Ökonomie, die durch im Grund ökonomisch durch eine einzige Kennziffer erfasst sind, die da aufgeführt wird, die heißt Schulden zu Export, Schuldenexportverhältnis S zu E größer 1, Schulden größer als die Exporterlöse, also arme Länder, und dazu gehört dann all das, was man so als an elenden Umständen darunter so mitkriegt. Wie sind die Länder in diese Lage hineingeraten? Warum also sind das Länder, die eben mit einer Schuldenexportquote als Verlierernationen gekennzeichnet sind als im Grunde nicht lebensfähig und nur mit Schulden und Kredit aufrechterhaltende Länder gekennzeichnet werden. Also ich will ein paar kurze Ausführungen zu dem machen, was immer unter dem Stichwort bei den Kritikern Schuldenfalle läuft für diese Länder, was immer als Ungerechtigkeit des Weltmarkts und der Weltordnung behandelt wird. Ich will mal sagen, inwiefern das jenseits aller Gerechtigkeitsphrasen und Vorstellungen ein notwendiges Resultat der Rechenweise und der Berechnungen ist, die diese Länder selber auch angestellt haben. Es sind rohstoffreiche Länder. Das schlägt ja immer das blindeste Auge und gilt für einen riesengroßen Widerspruch. Die haben doch eigentlich so viele Naturschätze und trotzdem wachsen immer bloß die Schulden. Die Entwicklung und das Verdienen an diesem Reichtum, an ihren Rohstoffquellen, ist auch deren eigene nationale Erfolgsstrategie, von außen gefordert und gefördert, von denen, also von diesen Ländern, aber auch ihr originärer Erfolgsweg im modernen Weltmarkt ergriffen und ausprobiert. Die wollten und sollten also mit der Weiterentwicklung von Plantagenwirtschaft und Rohstofflagern, die sie und Rohstoffproduktion, die sie mehr oder weniger vom Kolonialismus geerbt haben, jetzt, also nach dem Kolonialismus, als eigene nationale Reichtumsquelle Devisen verdienen. Weil und insofern sie kein eigenes Kapital zum Entwickeln gehabt haben, war eben das ihr Weg, Devisen verdienen und damit dann und so die Nation voranbringen. Mangels eigenen Mitteln, eigenem Kapital, eigener Geldverfügung haben sie dafür aber andererseits erstmal Kredit und auswärtiges Kapital nötig gehabt und haben es auch gekriegt. Da ist einiges an Kredit und an Geschäftsanlagen in den Aufbau von Strukturen für die Rohstoffförderung und Abtransport geflossen. Der ist damit gesichert und vorangetrieben worden und im Land ist darüber gründlich geschieden worden. Nämlich einerseits diese Infrastruktur, diese Quellen, diese Plantagen, Rohstoff, Förderanlagen und so weiter. Und auf der anderen Seite eine Bevölkerung, die eigentlich im geringsten Umfang als Lohnsklaven, dann ein Teil in der Verwaltung oder beim Militär ihr Auskommen und Unterkommen gefunden haben und der größere Rest ist für diese Ökonomie als unbrauchbarer Störfaktor behandelt worden, und zwar praktisch, nicht bloß so angesehen, sondern so behandelt worden, also von den guten Böden vertrieben und mehr oder weniger mit Gewalt einsortiert worden. Das haben diese Staaten durchaus als Preis für ihren Erfolgsweg gesehen, selber betrieben, dafür auch von außen Mittel bekommen und haben eine, wenn man so will, weltmarktmäßiges Handicap erfahren müssen, nämlich dass Rohstoffgeschäfte im fertigen Weltmarkt nur eine beschränkte Reichtumsquelle sind. Das schlägt sich ganz banal nieder. Ja, dort, wo Rohstoffgeschäfte die einzige und Agrargeschäfte die einzige nationale Reichtumsquelle sind, da entsteht laufend für das Land ein Verkaufsdruck, sonst ist kein Geschäftsartikel vorhanden. Da sind sie abhängig von den Konjunkturen des Kapitalgeschäfts anderswo. Und sind eigentlich zu dem, was Kapitalisten mit ihren Geschäften machen. Nämlich, wenn die nicht ordentlich laufen, dann wird entweder stillgelegt oder diversifiziert, die Sphäre gewechselt, das Kapital verlagert. Zu all dem sind diese Nationen gar nicht fähig gewesen. Stattdessen haben sie überlaufend vermehrtes Angebot als ihrem im Grunde einzigen Mittel probiert, sich eben vermehrt Devisen zu erwirtschaften, haben sich damit wechselseitig Konkurrenz gemacht, sodass da ein, wenn man so will, Teufelskreis von Mengenausweitung und Preisminderung eingetreten ist, der übrigens so weit gediehen ist, dass schon frühzeitig die Abnehmernationen gewisse Mechanismen der Preisstabilisierung, der garantierten Rohstoffabnahmen und so weiter erfunden haben, wo ich aber jetzt nicht näher darauf eingehen will, wo sich die EU mal ganze solche Länder ökonomisch erschlossen und angebunden hat mit solchen Abkommen wie Stabex und Minex. Wer sich da auskennt, weiß, das war ein Umgang mit diesem Teufelskreis, der Sicherung der Rohstoffversorgung gedient hat und diesen Ländern glatt sowas wie einen gewissen Ausgleich für ihren ständigen Preisverfall und die ständige negative Abhängigkeit von den Rohstoffeinkünften erlaubt hat. Also ist bei all diesen Ländern mehr oder weniger frühzeitig, mehr oder weniger gravierend, je nach auch der Art des Rohstoffs, über den sie verfügt haben, die negative Seite ihrer Kreditierung durchgeschlagen. Nämlich, dass sie mit wachsenden Zinslasten gekämpft haben, die zu bedienen hatten, ohne entsprechendes nationales Einkommenswachstum. Irgendwann haben die Einkünfte nicht mal gereicht, um die Schulden zu bedienen. Also ist die ganze Rechnung dieser Länder, das ist mal das erste ökonomische Fazit, mit geborgtem Geld aus den Rohstoffen staatliche Einnahmequellen zu machen und genügend Geld zu verdienen, sodass sie nach der Zinsbedienung auch noch ein Stück nationalen Ertrag und Aufbaumittel haben, einfach nicht aufgegangen. Damit ist zweitens aber auch mit diesem ökonomischen Erfolgsweg im Weltmarkt, den sie da ergriffen haben und der ökonomisch so negativ ausgeschlagen ist für diese Rohstoffländer. Auch zweitens, das erklärt, was die ganze Armut die besonders durchschlagenden Formen der Armut der Massen dort ausmacht. Eben der größte Teil von denen ist von Haus aus überflüssig, störend für diese Sorte nationaler Rohstoffökonomie, ist einfach kapitalistisch gesehen Überbevölkerung, insofern nutzlos und deswegen auch einkommenslos. Das Geld als nationales Lebensmittel ist überall in diesen Ländern bekanntlich in Kraft, bis in die letzten Winkel der Savannen oder sonst was hinein geht nichts mehr oder nichts Größeres mehr, kein sicheres Leben mehr ohne Geld in den Städten und in dem, die ständig wachsen, sowieso nicht. Alles muss bezahlt werden, aber verdienen tun sie nichts und von den Mitteln, was zu verdienen, sind sie großenteils enteignet. Also haben sie weder eine funktionierende Subsistenz, die ist mehr oder weniger gründlich zerschlagen, noch können sie das, was an dessen Stelle dann zu treten hat, nämlich der Erwerb von Lebensmitteln, ordentlich bezahlen und sich leisten. Und drittens ist mit dem Ergebnis dieses ganzen ökonomischen Erfolgswegs eigentlich auch der Zustand des Herrschaftsapparats in solchen Ländern mit erklärt, was da unter notorischer Korruption verbucht wird, was da als gewaltsame Machtkonkurrenz unterwegs ist, das ist die notwendige Konsequenz davon, dass diesen Ländern, dass diesen Staaten eigentlich eine kapitalistisch produktive Gesellschaft als ihr Herrschaftsmittel fehlt und dass das gleichbedeutend damit ist, dass sie immerzu auf einen beschränkten, für die Staatsbedürfnisse nicht ausreichende Reichtumsquelle, Reichtum zurückgeworfen sind, den eben nicht die Gesellschaft produziert, sondern der ihn mehr oder weniger und mit allen Schuldendiensten immer weniger von außen zufließt und zur Verfügung steht. Daher ist erstens in solchen Ländern überhaupt sind die Staatspositionen, die Machtposten im Staat eine, und zwar eine entscheidende Quelle auf Reichtum, soweit es ihn überhaupt gibt, zuzugreifen. Es sind eben nicht bloß die Ämter, die staatsmäßig ausgeübt werden, die Macht geben, sondern damit zugleich die Quellen von einem Stück Bereicherung, das ansonsten in diesen Gesellschaften gar nicht ohne weiteres möglich ist. Also findet auch in der Politik und eben in den Etagen der Macht ein ständiger Streit um den Zugriff auf diese Mittel, um die Aneignung der unzureichenden Staatseinkünfte statt. Und mit denen stiften dann bekanntlich die mehr oder weniger hochgestellten Potentaten oder Clanchefs oder Warlords sich dann auch ihren Anhang, etablieren sowas wie eine Gefolgschaft. Und das heißt, von unten in diesen Ländern gibt es glatt das Bandenwesen, dass man schließt sich vom Kindersoldaten bis sonst was einer Miliz an. Das gibt es dort glatt als eine laufend ergriffene Lebens- und Überlebensmöglichkeit sozusagen als Reproduktionsquelle. Das Ergebnis also dieser ganzen dieses Einklinkens dieser Staaten in den Weltmarkt mit all seinen Folgen ist der Zerfall der staatlichen Ordnung, das, was ich eben mit diesem gängigen Schlagwort Failing State gekennzeichnet habe und ja auch gekennzeichnet wird, wenn man offiziell feststellt, ach so, diese Staaten gehorchen in keiner Weise dem Ideal eines geordneten Staatswesens. Ich wollte mal erklären, warum. Und das heißt nicht, dass Generaleinwand mal hier zur Kenntnis gebracht, dass Entwicklungspolitik gescheitert wäre. Ganz banal haben die imperialistischen Staaten davon gleich mehrfach profitiert. Sie haben erstens ihre billige Rohstoffversorgung gesichert und die ganzen Rohstoffquellen eigentlich zur Unterabteilung ihres globalisierten Kapitalgeschäfts gemacht. Die sind quasi, diese Rohstoffquellen, Teil ihres nationalen Kapitals, um die dann zwischen den entscheidenden Nationen, zwischen den Multis konkurriert wird. Also ist damit auch gleich für diese reichen Nationen die Verfügungsfrage in Sachen Rohstoffversorgung miterledigt. Die gehören ihnen in etwa so gut wie überhaupt ihre eigenen nationalen Ressourcen. Außerdem ist das ganze weggegebene Geld sofort wieder recycelt worden. Vor, weiß nicht was, 30 Jahren ungefähr beim ersten Ölschock ist das mal groß beredet worden, das Recycling von Öldollars. Wie funktioniert das eigentlich? naja, im Wesentlichen in Schuldenbedienung, in Herrschaftsmitteln für die da unten, in Waffen und so weiter und so fort, die immerzu auswärts gekauft werden. Also die ganzen für die Rohstoffversorgung weggezahlten Dollars, Euros und so weiter haben D-Marks früher, haben unterm Strich wiederum das Geschäft in den reichen Nationen befördert, deren Absatz vorangetrieben. Außerdem eben im wachsenden Maß die Banken und Staatsschulden bedient, und zwar so sehr, dass es am Ende glatt nicht mal mehr für die reicht. Also ist Bereicherung passiert, bloß nicht eine ausreichende dieser Länder, sondern im Gegenteil, die werden eigentlich auf diese ordentliche kapitalistische Art und Weise laufend entreichert. Außerdem nicht zu vergessen, haben Schulden und Taugenschulden immerzu auch zwischen Staaten durchaus als Erpressungsmittel für Wohlverhalten.
Ich wollte mal kurz was fragen oder einwerfen.
Ja.
Die Ölstaaten sind doch da in gewisser Weise eine Ausnahme. Die investieren doch zum Teil auch einen Haufen Geld in den entwickelten kapitalistischen Ländern. Kaufen sich da irgendwelche Sachen ein. Das heißt, da ist doch ein bisschen was da gewesen.
Also es gibt Länder, die haben glatt das Glück, dass sie über Rohstoffquellen verfügen, die mit dem kapitalistischen Wachstum mehr abwerfen als manche anderen. Vergleichsweise übrigens, auch das kann jeder vorrechnen, sind auch für diese Länder die Terms of Trade letztlich immer noch nicht übermäßig günstig. Die haben aber den Vorteil, dass eben wie sehr und wie viel sie über Öl verfügen, glatt dem Staat einige Mittel einspielt, vor allen Dingen dann. Und dann nutzbar, wenn er an Staatsnotwendigkeiten, an nationalem Volk, für das er dann doch irgendwie aufkommen muss, für das er was tun muss, über das gar nicht verfügt. Die reichsten Ölstaaten sind bekanntlich die, die überhaupt kein Volk haben, die mehr oder weniger bloß mit ihrer Herrschaft auf Ölquellen sitzen und sich dann ein paar riesige Türme hinstellen können. Und ansonsten, was machen sie? Auch das ein Kennzeichen dafür, dass gleichwohl trotz ihrer relativen Bereicherung sie das Handicap eines kapitalistischen Minderstaats haben. Sie legen in den Kapitalismus woanders an. In den Kapitalismus der reichen Nationen. Wisst ihr ja, wo sich, das hat ja mal geheißen, auch die Scheichs, hoffentlich übernehmen die nicht Daimler. Ja, die sind überall in der, wenn sie überhaupt überflüssige Mittel haben, davon abgekommen, wesentlich einen nationalen Aufbau, Industrieaufbau zu betreiben, sondern sich am Kapitalismus anderswo zu beteiligen und da zu probieren, ihre nationalen Einkommensquellen zu verbessern und zu vermehren. Also auch solche Beispiele gibt es, ja. Und es gibt eine Menge Staaten, die eben einerseits die ganzen Konsequenzen dieses Reichtumswegs mit depravierten und verelenden Volk haben und gleichwohl als Land über eben gewisse Einnahmen verfügen, mit denen sie sowas wie Geschäfte im Weltmarkt zu machen, anzuzetteln und auszubauen versuchen.
Nachfrage dazu, Verständnisfrage. Das heißt also, dass das Öl einfach jetzt eine besondere, also der Grund ist jetzt darin bestimmt, dass dieser Geschäftsartikel Öl im Verhältnis zu der Nachfrage, die weltweit oder in den kapitalistischen Staaten herrscht, knapp ist, im Gegensatz zu anderen Waren, oder ist das mal als erster Grund genannt?
Das ist ein Grund, ja, dass das mit dem Wachstum des Weltgeschäfts auch die Konkurrenz um diese Quellen gewachsen ist, dass da das Öl als der generelle Schmierstoff jedes kapitalistischen Wachstums offenbar ein einen gewissen Vorzugscharakter hat unter diesen Rohstoffen und als solches diese Länder ein relativer Profiteur, also diese Rohstoffländer ein relativer Profiteur der stattfindenden Konkurrenz um diese Rohstoffe aktuell sind. Übrigens, jeder weiß auch, dass es heißt, naja, und sobald Rezession ist, sind diese Länder die ersten und hauptsächlichen Geschädigten des nicht mehr laufenden Wachstums, weil sie weder die Mittel zum Ankurbeln ihrer Geschäfte haben, noch eben die Subjekte, eigentlich die letzten Subjekte sind, sondern abhängig davon sind, dass eben das entscheidende Weltgeschäft in Gang kommt, mehr oder weniger läuft und sie davon mehr oder weniger profitieren. Der Hinweis ist vielleicht nicht unzweckmäßig, also diese kleine Zwischendebatte, weil es ein weiteres Hinweis darauf ist, und insofern durchaus reinpasst, es soll hier ja nicht behauptet werden, diese Länder sind, diese Staaten sind alle Opfer kapitalistischer Geschäfte, sondern sie sind betroffener, aber auch durchaus sich darauf werfender Teilnehmer am Weltmarkt. Und eben bis dahin, dass gewisse Nationen sagen, naja, relativ profitieren sie davon. Sie können sich glatt eben in existierenden Kapitalismus einkaufen, dass sich Rücksichtslosigkeit gegen ihre eigenen heimischen Umstände glatt ein Stück lohnt. Das alles ist da drin eingeschlossen. Ich komme gleich noch drauf, dass ich mich mit all dem gerade gegen eine Kritik wenden will, die aus den Zuständen den Schluss zieht, also sind die Drittweltstaaten, die Armen, die Betroffenen Opfer. Ich habe deswegen, das zur Erläuterung noch, diese Extremfälle gewählt, weil an denen vielleicht am klarsten und am direktesten, am unmittelbarsten, das dann auch darzustellen ist, also was Entwicklungshilfe im elementaren Sinn von Armutshilfe, von Schuldenmanagement, von Kampf gegen Korruption und so weiter heißt. Also soweit wäre eigentlich das ganze erste Kapitel jetzt zu Ende, wo ich mal erläutern wollte, naja, warum ein wachsender Teil von Staaten, von Rohstoffländern eigentlich die Karriere, die Entwicklung, den fertigen Fortschritt von der Gründung als souveräne Länder, als eigene Drittwelt in der Weltordnung hin zu den zu einem Zustand gemacht haben, wo sie im Grunde heute nur noch Reste von, naja, funktionierender Staatlichkeit, von Verwaltungshoheit darstellen, die hauptsächlich für Schuldendienst, für Rohstoffabtransport und nicht zu vergessen für die Erschließung von Touristenressorts neben ihrem Elend, neben dem Massen zuständig sind. So durch diesen gewissen Endpunkt für einen Großteil der Staaten, für ihre Entwicklung daneben gibt es Länder, das ist ja bekannt, über die will ich aber jetzt nicht reden, die haben den Status von Schwellenländern, die eben sich laufend bemühen, im Weltmarkt anders und besser voranzukommen, die lasse ich jetzt einfach außen vor. Soweit die zum Adressaten von Entwicklungshilfe werden, trifft für Sie allerdings dasselbe zu, was ich dann erzählen will. Also jetzt zur falschen Kritik dran.